Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Wenn morgen das Flüchtlingslager im französischen Calais geräumt werden soll, dann ist Hilfe eine Frage der Perspektive. Die französische Regierung möchte den Flüchtlingen helfen, die an diesem Ort, den sie Dschungel nennen, zu Tausenden seit Monaten und Jahren ausharren. Sie will, dass die Menschen im ganzen Land in Aufnahmezentren gebracht werden, wo sie Asyl beantragen können. Doch das ist nicht die Hilfe, die die Flüchtlinge wollen. Sie wollen, dass man ihnen hilft, nach Großbritannien zu kommen, weil viele dort Angehörige haben. Solange das aber nicht geht, wollen sie lieber hier bleiben, obwohl ihnen hier gar nicht geholfen wird und das Leben im Dschungel erbärmlich ist. Alice Fröder.
Sie leben im Dreck und im Schlamm. Sie hausen trotz Kälte in kleinen Zelten. Viele sind Mutterseelen allein nach einer langen Flucht hier angekommen. Jetzt sollen sie ein festes Dach über den Kopf bekommen. Deshalb soll der Dschungel geräumt und die Flüchtlinge auf ganz Frankreich verteilt werden. Doch die meisten wollen gar nicht weg von hier. Vor der Kamera zeigen wollen sie sich nicht. Ich habe nicht mal jemanden in England oder sonst in Frankreich. Es ist so schwer für mich, nicht einfach. Mir kann nur noch Gott helfen. Die Vorbereitungen laufen seit Tagen. Koffer werden verteilt, damit die Flüchtlinge ihr bisschen Hab und Gut einpacken können, bevor sie ab morgen in Bussen zu den Auffanglagern gebracht werden. Sie wissen wirklich nicht, wohin sie verteilt werden. Ihre größte Sorge ist, dass sie nicht bei ihren Freunden bleiben können. Deshalb übt er mit einigen Flüchtlingen den Ernstfall. Bitte, wir wollen zusammenbleiben. Er ist mein Freund. Sie alle können kein Französisch und sollen sich wenigstens während der Evakuierung ein bisschen verständigen können. Es war ein Akt der Wut und Verzweiflung, als einige Flüchtlinge vergangene Nacht Steine auf den hohen Zaun geworfen haben, der sie von der Autobahn trennt. Hier fahren die Lastwagen entlang, mit denen sie nach Großbritannien kommen wollen. Wenn das Lager mit seiner ganzen Infrastruktur, die inzwischen entstanden ist, jetzt aufgelöst wird, verlieren viele Flüchtlinge das, was sie manchmal Heimat nennen. Wir können es ja nicht mehr Dschungel nennen. Es ist ein Dorf. Und wenn das nicht mehr existiert, dann sind sie nicht mehr geschützt. Sie sind dann freigegeben zur Menschenjagd. Viele haben sich nämlich schon auf den Weg gemacht in die Wälder drumherum. Sie wollen abwarten, werden wahrscheinlich viele neue Camps gründen, wie hier, wenige Kilometer von Calais entfernt. Und sie werden es weiter versuchen, rüber nach England zu kommen.
Damals war die Fernsehwelt noch eine kleine Sensation. In feinem Zwirn versammelte sich die Familie Mitte der 50er Jahre vor dem Schirm. Und wer einen Film verpasst hatte, der hatte eben Pech gehabt. Jetzt einen Film verpasst? Einen Klick im Internet und der Streifen läuft morgens, mittags, abends. Die Moderne frisst die Klassik. Und auf dem Weg in die Medienzukunft wird so mancher Konzerngigant noch in die Röhre gucken. In den USA könnte es jetzt Time Warner erwischen, den der Telefon- und Internetriese AT&T gerne kaufen würde, um sowohl mit Videos und Filmen zu verdienen, als auch mit deren Verbreitung. Stefan Niemann.
Spannende Stoffe, fesselnde Unterhaltung. Mit Erfolgsserien wie Game of Thrones vom Bezahlkanal HBO lässt sich enorm viel Geld verdienen. Kein Wunder, dass neben den Zuschauern auch Telekommunikationskonzerne wie AT&T nach filmischem Inhalt hungern. Der bringt viel saftigere Profite als das trockene Geschäft mit Netzen und Leitungen. AT&T-Chef Randall Stephensons Firmenstrategie ist simpel. Die Zukunft des Mobilgeschäfts ist Video und die Zukunft von Video ist mobil. Diesen Worten folgt die Tat. Für satte 85 Milliarden Dollar will AT&T nun Time Warner schlucken, inklusive übernommener Schulden sogar die Rekordsumme von 109 Milliarden Dollar zahlen, eine Megafusion. AT&T hatte sich schon die Telefongesellschaft Bell South und vor kurzem den Satelliten-TV-Anbieter DirecTV einverleibt. Time Warner bringt den Nachrichtensender CNN mit, dazu den Bezahlkanal HBO und die Hollywood-Studios Warner Brothers. AT&T-Kunden sollen künftig ihre TV- und Filmabos überall und auf allen Geräten abrufen können. Die Wettbewerbshüter müssen der Verschmelzung der zwei Giganten noch zustimmen. Die potenziell marktbeherrschende Stellung des neuen Konzerns bereitet auch im Kongress manchen Kopfzerbrechen, weil Verbrauchern steigende Preise drohen könnten. Ich teile diese Sorgen, wir müssen dem nachgehen. Generell bin ich für möglichst viel Wettbewerb und wenig Konzentration, vor allem bei Medien. Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner warnt vor einem neuen Monopol liberaler Mainstream-Medien. AT&T kauft Time Warner, also auch CNN, einen Deal, dem ich als Präsident nicht zustimmen werde, weil einfach zu viel Macht konzentriert wird in den Händen zu weniger. Bereits am Freitag beflügelten Gerüchte über die Übernahme den Kurs von Time Warner an der New Yorker Börse. Morgen wird sich zeigen, wie die Märkte den Rekordpreis und das Risiko des Deals bewerten.
Knapp 3 Tage dauerte die Waffenruhe im syrischen Aleppo. Sie endete gestern Abend. Seitdem liegen Viertel der Stadt wieder unter Beschuss. Die Nachricht mit Jan Hofer.
Offenbar beschießen beide Kriegsparteien jeweils von den Gegnern kontrollierte Viertel. Laut der in London ansässigen, oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte flogen syrische Truppen oder ihre russischen Verbündeten Angriffe auf Rebellengebiete. Diese Bilder der Opposition sollen von heute sein. Nachprüfbar ist das nicht. Assad-Gegner verbreiteten außerdem Drohnenbilder, die vor 2 Tagen während der Waffenruhe gedreht worden sein sollen. Die Menschen hier erhielten die letzte Hilfslieferung Anfang Juni. Rebellen berichten, sie hätten den von der Regierung kontrollierten Westen der Stadt unter Beschuss genommen. In der Diskussion über das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada gibt es offenbar eine neue Frist. In Brüssel hieß es, EU-Ratspräsident Tusk habe Belgien bis morgen Abend Zeit gegeben. Wenn Ministerpräsident Michel dann nicht die Zustimmung zu CETA garantiere, werde die Unterzeichnung des Abkommens auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie ist bislang für Donnerstag geplant. In Spanien steht die Regierungskrise nach fast 10 Monaten politischer Blockade vor dem Ende. Die Sozialistische Arbeiterpartei hat ihren Widerstand gegen eine konservative Minderheitsregierung aufgegeben. Der Bundesausschuss der Partei beschloss, sich bei der entscheidenden Abstimmung im Parlament zu enthalten. Damit wäre der Weg frei für eine weitere Amtszeit von Ministerpräsident Rajoy. Bei der Kandidatensuche für die Bundespräsidentenwahl hat sich SPD-Chef Gabriel für Außenminister Steinmeier ausgesprochen. In der Bild-Zeitung bedauerte Gabriel, dass Steinmeier bislang keine Unterstützung in der Union habe. Es gäbe aber keinen Vorschlag, der an ihn heranreiche. Die Regierungsparteien hatten vereinbart, bis Ende des Monats einen gemeinsamen Kandidaten zu benennen. Die Wahl ist Mitte Februar. Die Publizistin Caroline Ehmke ist in der Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. In ihrer Dankesrede rief die 49-Jährige zum Widerstand gegen Hass und Gewalt auf. Ehmke wandte sich gegen jegliche Diskriminierung aufgrund des Glaubens, der Herkunft oder der sexuellen Orientierung.
Es ist auf den Tag genau 60 Jahre her, dass sich ein Land aufbäumte gegen die Einparteienherrschaft. Ungarische Studenten verlangten freie Wahlen und, damals ungeheuerlich, den Abzug der sowjetischen Armee. Dieser für das Land so bedeutende Traum einer Revolution sollte nur wenige Tage währen und wurde just von dieser Armee zerstört. Wenn heute Ungarns Ministerpräsident Orbán diesen historischen Aufstand rühmt, dann glaubt er, die Geschichte auf seiner Seite zu haben. Doch die Helden von einst und deren Nachfahren sehen das ganz anders, da das, was die Demonstranten damals erstreiten wollten, nämlich die Freiheit zu sagen, was sie denken, heute schon wieder gefährdet scheint. Till Rüger.
Vor über 60 Jahren saß Imre Nagy hier das letzte Mal. Der von den aufständischen Studenten zum Anführer ernannte damalige Ministerpräsident Ungarns bezahlte seinen Einsatz für Meinungsfreiheit mit dem Leben. Seine Enkelin, Katalin Janosi, bewahrt das Andenken an den Reformkommunisten. Die 5-Jährige spielte während des Ungarnaufstandes im Arbeitszimmer ihres Großvaters. Damals sah ich überall Panzer der Sowjets, es gab so viele Waffen und ich hatte das Gefühl, dass sich jetzt die Welt verändert. Eine Studentendemonstration löste am 23. Oktober 1956 eine Revolte gegen das kommunistische System aus. Die zunächst friedlichen Proteste wurden von Truppen des Warschauer Paktes niedergeschlagen. Mehrere tausend Ungarn starben, 230 wurden anschließend hingerichtet. Genau 60 Jahre ist das her. Doch der Kampf um die politische Deutung ist unter der rechtsgerichteten Regierung von Orbán neu entbrannt. Wir alleine sind die Nachfolger der Revolution von 1956. Wir können nicht akzeptieren, dass uns diese Wurzel abgeschnitten wird. Die kommunistische Vergangenheit der Revolutionäre würde Orbán am liebsten tilgen. In ganz Budapest finden sich Plakate wie diese. Aus linken Studenten, die den Kommunismus reformieren wollten, werden rechtsnationale Freiheitskämpfer, die sich für den ungarischen Nationalstaat opferten. Den Tag über gab es zahlreiche Demonstrationen der Opposition für Presse- und Meinungsfreiheit. Die Enkeltochter von Imre Nagy spricht von Geschichtsfälschung pünktlich zum 60. Jahrestag. Es ist eine riesige Verdrehung unserer Vergangenheit, eine radikale Änderung, die meiner Meinung nach auch nicht möglich ist. Das Ganze ist falsch und verlogen. Viele linke Veteranen und Angehörige wurden nicht zu den offiziellen Feiern eingeladen. Die Hinterbliebenen trafen sich stattdessen zum stillen Gedenken. Doch selbst im Museum im ehemaligen Wohnhaus von Imre Nagy droht nun wohl die Schließung. Keine Fördergelder für linke Ideale, heißt es inoffiziell.
Wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga ist der 8. Spieltag zu Ende gegangen. Und eigentlich freuen sich die meisten ja über jeden, der dem FC Bayern München nahe kommt, damit es möglichst spannend bleibt. Aber bei RB Leipzig, Ocker Gundel, gibt es gemischte Gefühle.
Ja, das könnte man so sagen. Leipzig ist nicht unbedingt der Liebling in der Liga. In der Fanszene ist der sogenannte Brauseklub ziemlich umstritten, auch weil er so reich ist. Allerdings, das muss man anerkennen, setzt der Verein seine komfortablen finanziellen Mittel auch brillant ein. Und zwar investiert man in Leipzig nicht in namhafte Superstars, sondern in junge Talente. Und die wirbeln die Liga auf, aber so richtig. Leipzig ist noch ungeschlagen. Mit 18 Punkten aus 8 Spielen ist der Aufsteiger sowas von in der Liga angekommen. Und das bekam heute Werder Bremen zu spüren.
Ralf Hasenhüttl kann sein Glück kaum fassen. Der Aufsteiger aus Leipzig ist nach dem Sieg gegen Bremen erster Bayern-Verfolger. RB von Beginn an dominant. 5. Minute. Paulsen setzt sich robust durch. Gegen Augsburg war ihm der Siegtreffer gelungen. Diesmal entkam er Grilic und Sané, scheiterte aber an Torhüter Felix Wiedwald. Leipzig fällt überlegen, aber Bremen verteidigte gekonnt. Eine Einzelaktion musste her. Die lieferte in der 42. Minute Naby Keita. Der 15 Millionen Einkauf aus Salzburg setzte sich gegen 5 Bremer durch und umkurvte auch noch Torwart Wiedwald. Gegen Dortmund hatte er den Siegtreffer erzielt. Jetzt sein 2. Bundesligator gegen Werder. Keita schnell und wendig. In der 74. Minute schob Keita den Ball in den Strafraum. Der eingewechselte Selke erreichte ihn eher zufällig. Seine Flanke auf Keita, das 2:0. Der 21-Jährige aus Guinea ist nur 1,72 Meter groß, war aber völlig frei und kam deshalb mühelos zu seinem 3. Saisontor. Werder Bremen mit 7 Punkten aus den letzten 3 Spielen wehrte sich gegen die Niederlage. 76. Minute Mané, Siegtorschütze gegen Leverkusen, auf den eingewechselten Bartels, am langen Pfosten Serge Gnabry. Nur noch 2:1. Werder war wieder zurück. Gnabry, der von Arsenal London kam, mit seinem 3. Bundesligator. Bremen mit starker 2. Hälfte und Risiko am Ende Nachspielzeit. Bremens Torwart Wiedwald eilte in den Leipziger Strafraum. Doch Dominik Kaiser konnte den Ball abköpfen. Dämme im Mittelfeld. Und der Rest dann kein Problem für Davy Selke. 2015 war er von Bremen nach Leipzig gewechselt. Jetzt sorgte er für den 3:1 Endstand. Der Aufsteiger aus Leipzig bleibt auch im 8. Bundesligaspiel ungeschlagen und ist mit 2 Punkten hinter München der erste Verfolger. Was macht RB so gefährlich für die Bayern?
Das ist eine komische Frage. Wann spielen wir denn gegen Bayern?
Am 21. Dezember.
Genau, in der Woche davor bereiten wir uns auf Bayern vor.
Ich fand, dass uns erste Halbzeit vielleicht so ein bisschen das Vertrauen und die Entschlossenheit nach vorne, der Mut so ein bisschen gefehlt hat, um da vielleicht den Gegner auch noch mal vor Schwierigkeiten zu stellen. Das war in zweiter Halbzeit deutlich besser.
Aber der Ex-Bremer Davy Selke macht alle Bremer Hoffnungen zunichte. Und so feiert Leipzig den 3. Heimsieg in der Bundesliga.
Ja, Leipzig also voll durchgestartet in der Bundesliga von 0 auf 100 sozusagen. Schalke dagegen hatte lange die Handbremse angezogen, also sehr lange sogar. Mit neuem Trainer und Manager wollte erstmal gar nichts gelingen. Und dennoch blieb es ruhig beim einstigen Chaosverein. Und so langsam rollt's jetzt bei den Königsblauen auch in der Liga. Heute gegen Mainz gab es den zweiten Saisonsieg und es war ein Sieg des Kollektivs.
Die Schalker haben wieder zueinander gefunden, ganz emotional, ganz überschwänglich den Tabellenkeller verlassen. Trotzdem kein Grund zum Abheben.
Bis dato haben wir immer nur noch 7 Punkte und wir brauchen jetzt nicht übertreiben, sondern auch noch den Ball flach halten. Wir müssen weiterhin auch so arbeiten. Wir haben noch nichts erreicht, so blöd sich das anhört, auch wenn wir heute einen schönen Sieg eingefahren haben.
Der Weg zum Sieg beginnt mit oft vermisster Spielkultur. Von Leon Goretzka über die Santos-Brust hin zu Bentalebs hartem linken Fuß. Nach dem ersten wirklich überlegten und strukturierten Angriff in der 23. Minute führt Schalke mit 1:0. Das Tor von Bentaleb wie einstudiert, gegen ganz wenig Widerstand, mit Wucht zum ersten Glücksgefühl. Auch wenn Coach Markus Weinzierl seine Grundskepsis weiter mit sich rumträgt. Martin Schmidt bemüht sich, sein Team nach vorn zu treiben. In der ersten Hälfte ist bei Mainz aber weder kopfmäßig noch fußballerisch genügend Energie da.
Jetzt einfach zu sagen, das war Respekt oder irgendwie so, das war einfach ein Spiel, weil man gemerkt hat, Schalke will das mit aller Gewalt gewinnen. Schalke will den Sieg heute hier mehr. Das Gefühl hatte ich schon nach einer halben Stunde.
Schalke wirkt heute hellwach, auch kurz nach der Pause. Schöpf auf Di Santo. Eine kluge Drehung. Max Meyer steht genau richtig. Es passt alles zusammen. Auf Schalke kehrt das Lachen langsam zurück. 48 Minuten vorbei. Und ganz klug entschieden vom Schiedsrichter, das Handspiel von Büsmann nicht zu ahnden, sondern das Spiel laufen zu lassen, indem Mainz nur zuguckt. Und doch bekommen die Gäste fast einen Glücksmoment geschenkt. Als Fährmann einen Abschlag zu Geis spielt, Córdoba dazwischen ist, aber der Abschluss ist so verzogen wie das ganze Spiel der Gäste. Denn Schalke darf ungezwungen kombinieren und macht das auch. Doppelter Doppelpass von Kolasinac mit Bentaleb hinein ins Herz der Mainzer in der 62. Minute. Ganz schlicht durch die Beine von Bell hinein ins Netz. Der zweite Treffer von Nabil Bentaleb. Wir haben einfach gut gespielt und unsere Chancen genutzt, waren das ganze Spiel aufmerksam. Ich bin total glücklich, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Ein toller Sieg. Markus Weinzierl ist endlich gelöst. Selbst Sportvorstand Christian Heidel, der ja vorher über 20 Jahre in Mainz war.
Ich habe es ganz gut überstanden und bin auch, muss ich sagen, sehr, sehr froh über das Ergebnis.
Ein Ergebnis, das Schalke einfach nur gute Laune bringt.
Und wir schauen auf die Tabelle nach dem 8. Spieltag. Bayern weiter vorn, 2 Punkte dahinter Aufsteiger Leipzig, gefolgt von Berlin, Hoffenheim und Köln. Dortmund ist 6. Die 2. Tabellenhälfte wird angeführt von Mönchengladbach. Schalke jetzt auf Rang 14 vor Bremen, in der Abstiegszone Wolfsburg vor Ingolstadt und Schlusslicht Hamburg.
Bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Budapest haben Christine Silbereisen und Sabine Winter den Titel im Damendoppel gewonnen. Im rheindeutschen Finale besiegten sie ihre Teamkolleginnen Petrissa Soya und Shan Shaona ganz knapp in 7 Sätzen. Bei den Herren stand Patrick Franziska an der Seite seines dänischen Partners Jonathan Groth im Doppelfinale. Die beiden ließen dem Duo aus Polen keine Chance und holten sich verdient den Europameistertitel. Im Einzel musste Timo Boll sein Halbfinale verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Die Nackenverletzung von den Olympischen Spielen in Rio war wieder aufgebrochen. Boll wollte im Hinblick auf die Heim-WM nächstes Jahr in Düsseldorf kein Risiko eingehen. Deutschlands Ausnahmespieler blieb trotzdem die Bronzemedaille in Budapest.
Ja, und nicht am Tisch, aber im Tennis möchte sich Angelique Kerber nach ihrem großartigen Jahr am liebsten selbst noch die Krone aufsetzen. Beim WTA-Finale in Singapur spielen bis kommenden Sonntag die besten 8 Spielerinnen der Welt um den WM-Titel. Kerber gewann heute ihr Auftaktmatch gegen die Slowakin Dominika Cibulkova in 3 Sätzen. Und wer von Ihnen beim Tennis mit dabei sein will, ARD und ZDF übertragen die Spiele von Angelique Kerber live. Ja, und der WM-Titel in der Formel 1, der könnte in diesem Jahr ebenfalls nach Deutschland gehen. Denn seit Wochen tobt der Zweikampf zwischen den beiden Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton. Und beim Großen Preis der USA holte sich der Brite heute zwar den Sieg, doch Rosberg fuhr als 2. durchs Ziel und liegt in der Fahrerwertung weiter vorn.
Die erste entscheidende Phase des Rennens meistert Lewis Hamilton, er gewinnt den Start. Nico Rosberg dagegen kann Position 2 nicht halten und fällt zurück. In der Folge gerät Rosberg sogar weiter unter Druck, denn Max Verstappen ist schneller. Wenig später aber unterläuft Verstappen einen Patzer. Er überrascht sein Team, indem er unaufgefordert zum Boxenstopp erscheint und dadurch wertvolle Zeit verliert. Rosberg bekommt wieder etwas mehr Luft, als Verstappen dann vorzeitig aufgrund von Motorproblemen ganz aufgeben muss und die Abstände der Verfolger zu groß sind, ist das Rennen so gut wie gelaufen. Am Ende gewinnt Lewis Hamilton vor Nico Rosberg und Daniel Ricciardo. Hamilton hält damit seine Titelverteidigung weiter offen. Gelungener Saisonstart für Felix Neureuther. Rang 3 beim Riesenslalom von Sölden. So gut war er noch nie bei einem Auftaktrennen in den Skiwinter. Nach dem ersten Durchgang lag der 32-Jährige noch auf Platz 6, fuhr im zweiten Lauf aber ein sehr beherztes Rennen und schaffte damit noch den Sprung aufs Podest. Zweitbester Deutscher, Benedikt Staubitzer aus Mittenwald als 12. Der Sieger, Alexis Pinteiro. Bei seinem insgesamt 16. Weltcup-Triumph lag der Franzose 7/10 vor Marcel Hirscher aus Österreich.
Und damit schnell zu Claudia Kleinert. Mit welchem Wetter starten wir in die neue Woche?
Karin Mioska, mit nicht so schönem Wetter. Mittwoch wird es für alle wieder etwas freundlicher, da kommen wir wieder unter Hochdruckeinfluss. Morgen kommt allerdings mit einem Tief wärmere Luft, man sieht es hier am Trend für Stuttgart, es geht rauf auf 18, 19 Grad, dann die Temperaturen deutlich runter, bei 13 Grad kommen wir dann Mitte der Woche raus und dann pendelt es sich so auf knapp über 13 Grad ein. Und Sie sehen hier diese gestrichelte rote Linie, das sind die Temperaturen, die wir jetzt eigentlich erwarten dürften, der Oktober war meist zu kalt bisher. Morgen Vormittag haben wir es mit dichten Wolken zu tun. Das sind Wolken einer Front. Die liegen über der Mitte, bringen Regen von Rheinland-Pfalz bis ins Vogtland. Im Süden sehr schön mit Föhn und auch im Norden öfter mal Sonnenschein. Am Nachmittag ändert sich nicht allzu viel. Die Wolken über der Mitte, die kommen noch weiter nach Osten voran bis in die Lausitz. Da regnet es häufiger. Im Norden recht sonnig, im Süden mit Föhn ebenfalls. Und mit Föhn wird sogar 23 Grad warm. Sonst bekommen die meisten 9 bis 13 Grad die nächsten Tage. Dann abziehender Regen am Dienstag, Mittwoch für alle Nebel, Hochnebel, dann aber doch recht sonnig.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Hier geht's jetzt weiter mit Titelthesen, Temperamente heute natürlich von der Frankfurter Buchmesse. Die nächste Tagesschau meldet sich um 2.10 Uhr und ab morgen habe ich einen neuen Mann an meiner Seite. Ingo Zamperoni begrüßt Sie von nun an regelmäßig zu den Tagesthemen. Ich wünsche ihm einen tollen Start. Seien Sie nett zu ihm. Tschüss.